ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 9. Juli. Wir zeichnen diese Folge um 11.30 Uhr auf. Heute mit Kai Küstner in Dakar. Und weil Anna und Carsten nicht dabei sind, hole ich mir Verstärkung von unserem ARD-Korrespondenten für die Ukraine, Wassili Golot, der gerade mit dem Auto unterwegs ist in Richtung Kiew. Danke für deine Mühe und Unterstützung schon mal, Wassili.
Sehr gerne. Schöne Grüße aus der Nähe von Lviv. Hallo Kai.
Wir werden natürlich sprechen müssen über einen der mutmaßlich grauenerregendsten russischen Raketenangriffe im Verlauf dieses Krieges überhaupt, der landesweit zahlreiche Opfer gefordert hat und der einherging mit der mutmaßlich gezielten Zerstörung eines der wichtigsten Kinderkrankenhäuser in Europa durch eine russische Cruise Missile. Da stellt sich die Frage, was folgt daraus? Können die USA und die Europäer angesichts solcher Bilder weiter den Ukrainern Zurückhaltung auferlegen bei der Nutzung weitreichender Waffen? Oder ist es nicht spätestens jetzt geboten, die Zivilbevölkerung in der Ukraine auch dadurch zu schützen, dass man dem Land auch Angriffe auf Abschussbasen oder Flugplätze auf russischem Gebiet erlaubt? Der litauische Außenminister Landsbergis erklärte, mit diesem Angriff habe Russlands Präsident Putin seine Grüße an den NATO-Gipfel in Washington entrichtet. Die NATO ist ja jetzt rüstige 75 Jahre alt und begeht dies, das Wort feiern vermeidet das Bündnis aus naheliegenden Gründen, begeht dies also ab heute Dienstag mit einem Sondergipfel in den USA. Als die NATO noch 74 Jahre alt war, nämlich vor etwa einem Jahr, gab es einen regulären Gipfel im litauischen Vilnius und dort hatten die Gastgeber die öffentlichen Busse und auch solche, die die Offiziellen durch die Stadt shuttelten, mit etwas provokanten Aufklebern versehen, auf denen zum Beispiel zu lesen war, während sie auf diesen Bus warten, wartet die Ukraine auf F-16 Kampfjets oder während sie auf diesen Bus warten, wartet die Ukraine auf den NATO-Beitritt. Was Letzteres angeht, wartet die Ukraine weiter und wird weiter warten müssen, denn beim letzten Gipfel blieb die ersehnte Einladung aus und auch bei diesem wird es die nicht geben, auch weil Schlüsselstaaten wie die USA und Deutschland der Meinung sind, wir können nicht ein Land, das sich mitten im Krieg befindet, aufnehmen, weil das ja bedeuten könnte, dass westliche Soldaten, wenn die Ukraine denn nach dem Beitrittsprozess wirklich Mitglied geworden ist, in den Krieg gegen Russland ziehen und die Ukraine verteidigen müssten. Der ehemalige NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen vertritt eine andere Meinung und sagt, dass die Ukraine eine solche Einladung dringend benötigt, wie er vor wenigen Wochen bei der Vorstellung eines Berichts zu diesem Thema erläuterte.
Opening accession talks does not mean that Ukraine will join NATO overnight.
Mit Beitrittsgesprächen zu beginnen, heißt nicht, dass die Ukraine über Nacht NATO-Mitglied wird. Aber es sendet eine eindeutige Botschaft an Russlands Präsident Wladimir Putin, dass die Fortführung seines rechtswidrigen Krieges dies nicht verhindern wird. Zweitens setzt der Bericht als Zieldatum die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine für spätestens Juli 2028 an. Mit der Festlegung eines solchen ehrgeizigen, aber realistischen Datums würden die Staats- und Regierungschefs klarstellen, dass die Ukraine nicht einfach von einem Wartezimmer zum nächsten geschickt wird.
From one waiting room to another.
Der ehemalige NATO-Generalsekretär ist nicht der Einzige, der durchaus findet, dass die einzig echte Sicherheitsgarantie für die Ukraine eine NATO-Mitgliedschaft wäre. Gegner geben zu bedenken, dass dies durchaus noch als Verhandlungsmasse in Waffenstillstandsgesprächen eine Rolle spielen könnte. Schließlich hatte die Ukraine ja, wie wir heute wissen, kurz nach Beginn der Invasion bei Verhandlungen mit der russischen Seite den Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft angeboten. Was der heutige NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der allerdings auch nur noch wenige Monate diesen Posten innehat, sozusagen auf der Zielgeraden seiner Amtszeit versucht hat, ist, die Hilfe für die Ukraine zu verstetigen, und zwar für die nächsten Jahre, sie sozusagen wetterfest zu machen, andere sagen, um sie Trump-proof zu machen, also Fakten zu schaffen, bevor ein erklärter Gegner der Ukraine-Hilfe, nämlich Donald Trump, womöglich erneut US-Präsident wird. Das würde Stoltenberg natürlich so nie formulieren, aber in unserem Interview Ende Mai sagte er mir damals:
I proposed as a baseline a level of support 40 billion euros per year.
Ich habe als Basisniveau eine Unterstützung von 40 Milliarden Euro pro Jahr vorgeschlagen, weil dies ungefähr dem Betrag der jährlichen Unterstützung entspricht, den wir bisher der Ukraine gegeben haben. Wir sollten das als Minimum für mehrere Jahre beibehalten. Die Wahrheit ist doch, je mehr wir in glaubwürdiger Weise kommunizieren und auch zeigen können, dass wir bereit sind, die Ukraine langfristig zu unterstützen, desto eher kann dieser Krieg enden. Klingt wie ein Paradox, ist aber die Wahrheit. Jetzt glaubt Präsident Putin, dass er uns einfach aussitzen kann. Wir müssen ihm klar machen, dass er das nicht kann. Und wenn wir das durch eine starke Verpflichtung und durch das, was wir tatsächlich tun, zeigen, dann wird er verstehen, dass er uns nicht aussitzen kann. Und das wird die Bereitschaft von Präsident Putin erhöhen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und ein Abkommen zu erreichen, bei dem die Ukraine als souveräner, unabhängiger Staat bestehen bleibt. Je länger die Zeiträume, für die wir planen, für die wir uns verpflichten, desto eher kann dieser Krieg enden.
For the longer we plan, for the longer we commit, the sooner this war can end.
Was bei diesem Gipfel durchaus beschlossen wird, ist, die NATO wird eine stärkere koordinierende Rolle spielen bei den Waffenhilfen für die Ukraine, aber auch bei der Ausbildung ukrainischer Soldaten. Dafür soll es künftig ein Hauptquartier in Deutschland in Wiesbaden geben. Was aber die 40 Milliarden betrifft, so sind die zwar für das kommende Jahr vorgesehen, aber den Topf, aus dem dauerhaft geschöpft wird, auch wenn Trump etwas dagegen hätte, würde es so wohl zunächst nicht geben. So ganz wird Stoltenbergs Vorschlag also wohl nicht umgesetzt. All dies, wie enttäuscht oder erleichtert man in der Ukraine angesichts der NATO-Beschlüsse jetzt schon ist, vertiefen wir gleich noch mit unserem ARD-Fernsehkorrespondenten dort, Wassili Golod. Die NATO selbst befindet sich ja in der etwas widersinnigen Lage, gleichzeitig so groß und stark wie nie zu sein, aber gleichzeitig auch so bedroht wie selten, von außen und von innen. Als bedrohten Kraftprotz haben wir das Bündnis deshalb in einer anderen Sendung mal bezeichnet. Ob die Bedrohung von innen durch Reisen nach Russland und China durch Ungarns Regierungschef Orbán noch wächst, auch dazu gleich mehr. Vorher aber gucken wir auf die aktuelle Lage in der Ukraine selbst. Und beginnen mit diesem Angriff auf das Kinderkrankenhaus in Kiew. Offenbar mit einer russischen KH-101-Rakete durchgeführt. Bilder zeigen die Rakete, wie sie auf diese Klinik zufliegt. Russland wiederum behauptet, es sei eine ukrainische Rakete gewesen, die für die Zerstörung gesorgt habe. Wassili, was weißt du über diesen Angriff?
Einerseits, dass sich die Menschen, die sich mit Open Source Intelligence auskennen, einig sind darüber, dass das eindeutig eine russische Rakete war. Außerdem ergibt es wenig Sinn, dass eine ukrainische Rakete in ein Kinderkrankenhaus fliegt. Es hätte sein können, ja, die Mutmaßung gab es zunächst, dass es vielleicht eine Flugabwehrrakete gewesen ist, aber auch die UN ist ja sehr klar in der Einschätzung und sagt, dass es zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine russische Rakete ist. Und die UN ist ja, wissen wir, immer sehr zurückhaltend. Da wird auch jetzt verwiesen darauf, dass das noch abschließend untersucht werden muss. Die Trümmerteile wurden auch direkt festgehalten und sozusagen zur Überprüfung weitergeleitet. Aber klar ist grundsätzlich, und ich finde, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, ohne russische Angriffe würde es grundsätzlich ja keine Raketen geben, die über ukrainische Städte fliegen. Dass es in diesem Fall so klar ist und mutmaßlich gezielt in dieses Krankenhaus auch fliegen sollte, zeigt, wie brutal Russland diesen Angriffskrieg führt.
Es gab ja diese grauenhaften Bilder von blutverschmierten Helfern, von Kinderkrebs- und Dialysepatienten, die auf der Straße wirklich behandelt werden mussten. Wie ist die Situation vor Ort jetzt? Was weißt du darüber?
Es ist gleichzeitig beeindruckend, wie die ganze Stadt zusammengekommen ist. Helferinnen und Helfer, die auch bei dieser Hitze dafür sorgen, dass die Rettungskräfte, dass alle, die damit anpacken, mit ausreichend Wasser versorgt werden. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die direkt angefangen haben zu spenden für das Kinderkrankenhaus. Wir haben ja auch gesehen, dass von internationalen Partnern, unter anderem von Gesundheitsminister Lauterbach, auch direkt die Reaktion kam, dass den Kindern in Deutschland dann geholfen werden soll. Wir haben Bilder gesehen von einer Operation, einer laufenden Operation, die trotz des Angriffs fortgesetzt wurde. Also das zeigt, wie resilient diese Menschen sind, wie resilient dieses Land ist. Aber es ist natürlich erschütternd zu sehen, diese Zerstörung an diesem so vulnerablen Ort und eine Zerstörung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit gezielt so angesetzt wurde, um die Moral der Ukrainerinnen und Ukrainer zu schwächen.
Was natürlich nach diesen verheerenden Raketenangriffen aufkommt, ist auch die Diskussion im Westen, ob nicht die Ukraine sich nochmal ganz anders verteidigen können müsste gegen solche Angriffe, indem sie besser ausgestattet wird mit Flugabwehr. Und auch natürlich wird die Frage wieder gestellt, ob nicht die Ukraine auch Ziele in Russland selbst angreifen können muss, um schon sozusagen im Keim solche Angriffe ersticken zu können.
In der Ukraine ist die Haltung grundsätzlich eine andere. Ich habe oft ein bisschen das Gefühl, dass wir Paralleldebatten führen. In Deutschland vergisst man gerne oder denkt man gerne auch mal nicht an diesen Krieg. In der Ukraine sind die Menschen jeden Tag damit konfrontiert. Und in der Ukraine erinnern sich die Menschen noch sehr genau daran, was vor 2 Jahren passierte, als Russland eine Geburtsklinik in Mariupol traf und zerstörte. Und man erinnert sich auch an die anderen Angriffe auf Krankenhäuser, auf Schulen, auf zivile Orte und zivile Einrichtungen. Und deshalb ist hier die Haltung, dass man sich vom Westen endlich eine Strategie wünscht, um sich gegen diese russische Brutalität zu wehren, um sich gegen die russischen Kriegsverbrechen zu verteidigen, um sie gar nicht erst geschehen zu lassen. Und das bedeutet erstens, dass die Sanktionen so verschärft werden, dass Russland im besten Fall gar nicht erst in der Lage ist, diese Raketen in Massen zu bauen, also dass keine westlichen Gelder mehr nach Russland fließen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Ermächtigung, militärisch die Ziele in Russland zu treffen, von denen aus diese Angriffe stattfinden. Und deshalb empfindet man das in der Ukraine als sehr zynisch, wenn im Westen darüber diskutiert wird, ja, ist das nicht vielleicht die nächste Eskalationsstufe, wenn man eine militärische Einrichtung in Russland trifft, während Russland aber gleichzeitig immer weiter eskaliert und so wie gestern Kinderkrankenhäuser gezielt beschießt.
Gibt ja auch die Kritik im Westen, dass man im Westen eigentlich immer nur reagiert auf das, was Putin tut, ob man nicht auch ihm in gewisser Weise mal Grenzen setzen müsste und sagt, wenn du weiter zivile Ziele angreifst, dann passiert das und das. Die Ukraine hatte Vergeltung gelobt und es gab ja auch offenbar Angriffe auf russischem Gebiet. Ist das eine ukrainische Reaktion? Kann man das so klar sagen?
Die Ukraine verteidigt sich und das eigene Land und kämpft jeden Tag ums Überleben. Am liebsten würden sich die Menschen hier gar nicht mit irgendwelchen Angriffen und Kriegshandlungen beschäftigen. Und natürlich versuchen sie aber, sich so gut es geht zu wehren, so gut es geht, russische Militärs auszuschalten. Aber wir müssen einfach festhalten, dass die Mittel, die die Ukraine dafür zur Verfügung hat, begrenzt sind. Und dass es gerade auch nicht den Anschein macht, als würde man diese Mittel sonderlich erweitern wollen. Und auch da stellt sich dann wieder die Frage, was ist das Ziel des Westens? Denn dieses Russland in dieser Form, das gar keine Grenzen kennt, sowohl geografisch gesehen als auch was das Ausmaß der brutalen Kriegsführung angeht, bleibt eine Gefahr für Europa. Und dieses Russland führt Krieg, dieses Russland will Krieg und dagegen muss man Antworten finden, um das aufzuhalten. Und diese Antworten wurden in 2,5 Jahren nicht gefunden.
Wenn man sich sonst die Front ansieht, dann berichten wir ja fast in jeder Sendung von einem Stellungskrieg, aber auch von kleineren russischen Geländegewinnen. Ich würde dich gerne mal fragen, gehörst du eigentlich eher zu denen, die sagen, diese gewaltigen Verluste, die Russland ja offenbar erleidet, die lassen sich auf Dauer nicht durchhalten? Oder glaubst du schon, dass Putin Erfolg haben könnte mit dieser Strategie? Auf lange Sicht wird die Hilfe des Westens austrocknen und dann wird er so auf diese Weise die Ukraine in die Knie zwingen können. In welche Richtung tendierst du da?
Es ist genau wie du sagst, alles hängt von diesem Kriterium ab, wie der Westen sich entscheidet, was das politische Ziel des Westens ist, dass es die Möglichkeiten gibt im Westen, die Ukraine mit mehr Flugabwehr auszustatten, mit mehr Munition auszustatten, die Produktionskapazitäten noch weiter deutlich zu erweitern, Sanktionen zu verschärfen, das alles ist möglich, das alles geht. Aber dieser politische Wille ist nicht da, weil man sich immer wieder selber begrenzt, weil man immer wieder sich selber diese Eskalation einredet, die Putin aber ständig begeht. Russland eskaliert ja in diesem Krieg. Und so wie es derzeit aussieht, wenn der Westen den derzeitigen Kurs fortsetzt, dann ist die Staatlichkeit der Ukraine gefährdet und dann ist natürlich ein weiteres Vorrücken des russischen Militärs möglich und dann ist es durchaus auch möglich, dass Putins Russland die eigenen Ziele erreicht.
Damit sind wir ja schon fußtief drin in der politischen Diskussion. Kommen wir mal auf die NATO zu sprechen. Dieser Angriff auf das Kinderkrankenhaus ist, habe ich ja eben auch schon gesagt, schon als Botschaft Putins an diesen NATO-Gipfel in Washington bezeichnet worden. Siehst du das auch so?
Ja, ganz eindeutig. Putin will zeigen, dass er alles machen kann, dass er eskalieren kann, wie er will. Und er will die NATO machtlos aussehen lassen. Er will die Ukraine gegenüber der eigenen Bevölkerung machtlos aussehen lassen. Und das ist insofern interessant, weil wir ja zeitgleich einen Tag vor diesem Angriff Orbán gesehen haben, wie er zu sogenannten Friedensgesprächen ja in Moskau war, Putin getroffen hat. Und einen Tag nach diesem Treffen passiert dieser Angriff. Und Orbán sagt zeitgleich in einem Interview mit Paul Ronsheimer, dass dieser Krieg noch viel schrecklicher werden würde in den nächsten 2 bis 3 Monaten. Das sieht fast aus wie eine Choreografie. Orbán warnt Europa und Putin greift die Ukraine zynisch und brutal an. Und die Frage ist, die alles entscheidende Frage ist, wird es bei diesem NATO-Gipfel eine adäquate Antwort darauf geben oder wird man diesen vorsichtigen Kurs, der am Ende zu mehr Toten, zu mehr Leid in der Ukraine führt und im längeren Sinne zu einem Erfolg Russlands, wird der fortgesetzt?
Fortgesetzt wird ja auf jeden Fall der Kurs, dass man die Einladung zum NATO-Beitritt der Ukraine nicht aussprechen wird bei diesem Gipfel. Herrscht da eine wahnsinnige Enttäuschung, was das angeht in der Ukraine?
In der Ukraine ist der Blick darauf realistisch. Viele haben das kommen sehen. Es herrscht eher Verwunderung darüber, dass die NATO nicht aus eigenen Fehlern lernt, dass die NATO auch zu wenig auf die eigenen Mitgliedstaaten im Osten hört, die sagen, das ist die einzige wirkliche Sicherheitsgarantie, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die Friedens- und Sicherheitsordnung Europas. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich in der Debatte sehe. Wir fragen uns immer wieder, wann endet dieser Krieg? Wie endet dieser Krieg? Aber es wird nie zu Ende gedacht. Und wenn man das zu Ende denkt, dann wird es bei der jetzigen Unterstützung, wenn die gleich bleibt, so ausgehen, dass weitere Teile der Ukraine besetzt werden und dass die Existenz dieses Staates gefährdet ist. Umgekehrt, wenn man sich klarer dazu bekennt und die Ukraine klarer unterstützt und auch eine Einladung ausspricht, das wäre eine tatsächliche Sicherheitsgarantie, ein tatsächliches Zeichen der Stärke, was Russland beeindrucken würde. Und wir sehen ja aus den vergangenen Monaten in diesem Angriffskrieg, das einzige, worauf Russland reagiert, nämlich mit Rückzug, ist ein Zeigen der Stärke.
Nun werden ja bestimmte Dinge wie dieser langfristige 40-Milliarden-Topf, den sich ja NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gewünscht hatte, offenbar nicht kommen. Jedenfalls wird das noch nicht mit einer Garantie versehen, dass diese Gelder fließen werden die nächsten Jahre. Ist das enttäuschend aus ukrainischer Sicht und spricht das sozusagen Bände, was diese fehlende Strategie des Westens angeht aus Sicht Kiews?
Aus Regierungskreisen hören wir, dass bis zur letzten Minute weiter daran gearbeitet wird, die Partner zu überzeugen, dass diese Unterstützung essentiell ist, dass das das Mindeste ist, was es braucht, um sich weiter verteidigen zu können, um sich weiter wehren zu können. Und natürlich gibt es eine grundlegende Enttäuschung darüber, dass man einerseits immer wieder Solidaritätsbekundungen hört und einerseits immer wieder schockiert ist über das Ausmaß dieses Angriffskriegs, das Ausmaß dieser Gewalt, das Ausmaß dieser Zerstörung und andererseits dann die naheliegenden Antworten darauf meidet. Und die naheliegenden Antworten sind einerseits militärisch, auch durch die Möglichkeiten eben weitreichender Angriffe auf militärische Ziele. Sie sind andererseits wirtschaftlich durch Unterstützung der Ukraine und stärkere Sanktionen gegen Russland und andererseits auch politisch, indem man das Ganze klar kommuniziert und nicht diese Ausschließeritis betreibt und sich immer wieder mit roten Linien selbst begrenzt.
Nach diesen russischen Raketenangriffen wird natürlich auf dem NATO-Gipfel zum Thema Flugabwehr über weitere Patriot-Systeme für die Ukraine gesprochen. Die Europäer wollen ja weitere zusammensuchen und dann ist noch die Rede von 8 Systemen aus Israel, die die USA liefern könnten. Wissen wir da eigentlich schon Genaueres?
Es gibt dazu nichts Genaueres, aber die Tatsache, dass gesprochen wird und dass an der Stelle Israel auch militärisch zwar über möglicherweise eine Um-die-Ecke-Lieferung unterstützt, das wäre ein großer Schritt aus ukrainischer Sicht und das wäre eine große Hilfe, wenn diese Systeme eher früher als später in der Ukraine ankommen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt hören wir eben nur von Gesprächen und noch nicht von einer Entscheidung. Grundsätzlich sehen wir, dass die Ukraine auf verschiedenen Ebenen bemüht ist, einerseits mehr Flugabwehrsysteme zu bekommen, sich damit zu verstärken, um den Schutz für die eigenen Städte zu erhöhen. Zum anderen sehen wir aber auch, dass das ja mit hohen logistischen Herausforderungen zusammenhängt. Du kannst nicht einfach irgendwo ein Flugabwehrsystem aufstellen, sondern auch dieses Flugabwehrsystem muss geschützt werden. Das sind teure Systeme, die nicht einfach zu ersetzen sind. Das heißt, auch dafür braucht es wieder eine eigene Flugabwehrlogistik. Dann musst du immer wieder schauen, wo bringst du die Systeme von A nach B hin. Auch das ist komplex. Und auch dieser realistische Blick, den es in der Ukraine gibt, egal wie viele Flugabwehrsysteme hier ankommen, das ändert nichts an der Problematik, dass Russland weitere Raketen herstellt, dass Russland kombinierte Angriffe macht, um die bestehenden Flugabwehrsysteme zu überfordern. Deshalb besteht die Ursachenbekämpfung eben auf mehreren Ebenen. Die eine Ebene ist zu versuchen, dass Russland Schwierigkeiten hat, überhaupt diese Raketen herzustellen. Das andere sind die Treffer gegen die Basen. Und das dritte ist dann eben die Flugabwehr, um dann die Städte zu schützen und die Menschen, die dort leben.
Zu diesem Schutz gehören ja auch die schon seit langem ersehnten F-16-Kampfjets. Die Niederlande kündigen eigentlich schon länger an, dass eine Lieferung unmittelbar bevorstünde. Weißt du, ob die eventuell sogar schon da sind oder wann die kommen werden?
Es gibt diese Ankündigung immer wieder. Es hieß irgendwann im Sommer, dann hieß es jetzt bald. Wir hören, dass es Schwierigkeiten gibt mit der Ausbildung der Piloten, dass sich das alles verzögert. Wir hören auch, dass diese Flugzeuge möglicherweise zunächst erst im Westen der Ukraine eingesetzt werden, um hier den Himmel zu schützen und möglicherweise erst Richtung Winter in Frontnähe und in den Gebieten eingesetzt werden, wo die Soldaten sie eigentlich brauchen, um geschützt zu werden. Das heißt, damit gibt es massive Probleme und das ist auch etwas, wo wir auch da immer ein Auseinandergehen der Debatten haben. In Deutschland haben viele Menschen ja das Gefühl, wir tun unglaublich viel und der Westen tut unglaublich viel und liefert und liefert und liefert. Dabei passieren immer wieder Versprechungen ein und derselben Sache, die dann immer wieder wiederholt werden. Und das sieht dann in der öffentlichen Diskussion so aus, als würde unglaublich viel in der Ukraine ankommen. In der Ukraine selbst warten die Soldaten und Soldatinnen aber darauf, dass die Dinge tatsächlich ankommen, dass sie sie tatsächlich im Einsatz gebrauchen können.
Du hast eben schon kurz Viktor Orban angesprochen, der ungarische Regierungschef tourt durch die Welt als selbsternannter Friedensmissionar, hat nach seinem Kiew-Besuch die Hand von Russlands Präsident Putin in Moskau geschüttelt, war bei Präsident Xi in China. Putins Antwort waren dann diese tödlichen Raketenangriffe. Ist das nicht auch eine Art Demütigung gewesen für Orban und seine Friedensreise?
Das ist natürlich eine Demütigung und das zeigt, wie Orbán im Kreml gesehen wird, nämlich als, man kann es nicht anders ausdrücken, nützlicher Idiot. Als jemand, der die eigenen Narrative im Westen verbreitet, der suggeriert, man würde die Bereitschaft haben, im Kreml zu verhandeln. Dabei ist die russische Verhandlungslage die, dass das Ziel ist, weiteres ukrainisches Gebiet zu besetzen und wenn die Ukraine sich darauf nicht einlässt, mit Raketenangriffen Tod und Zerstörung zu antworten. Und das ist leider die Realität, die man immer wieder betonen muss. Denn natürlich ist es einerseits wichtig zu sprechen und es ist wichtig, im Kreml auch klar zu machen, wo Europa steht. Aber Viktor Orbán spricht nicht für Europa, er spricht für sich, er spricht für seine Interessen, er spricht dafür, dass Ungarn nach seiner Hoffnung auch weiter günstig Rohstoffe aus Russland beziehen kann. Das ist sozusagen sein Ziel und nicht, dass die Menschen in der Ukraine einen gerechten Frieden bekommen. Und in der Ukraine wurde es auch mit großem Ärger gesehen, dass Narendra Modi, der die größte Demokratie der Welt, Indien, vertritt, Putin am Tag dieses brutalen Angriffs auf das Kinderkrankenhaus umarmt. Auch das hat Präsident Zelensky öffentlich kritisiert.
EU und NATO haben sich ja sehr eindeutig distanziert von dieser Orbán-Reise, haben gesagt, das findet alles nicht in unserem Namen statt, auch wenn Ungarn ja den EU-Ratsvorsitz derzeit hat. Hat das denn aus deiner Sicht überhaupt irgendeinen Sinn, also außer die Bündnispartner EU und NATO zu verärgern?
Es hat insofern einen Sinn, weil die ganze Welt jetzt gesehen hat, was passiert. Da kommt ein europäischer Regierungschef und spricht von Frieden und zeigt die Bereitschaft zu vermitteln. Und die Antwort darauf sind Waffen und sind Angriffe nicht auf militärische Ziele, sondern konkret auf ein ziviles Ziel in einer Millionenstadt zu einem Zeitpunkt, wo die Menschen ihrem Alltag nachgehen. Und ich hoffe, dass das sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, in Europa auch mitbekommen und richtig einzuordnen wissen.
Gucken wir nochmal auf das vielleicht andere Extrem zu Orbán. Es haben Wahlen stattgefunden in Europa, wichtige Wahlen in Großbritannien, in Frankreich. Was die Briten betrifft, da war es ja bemerkenswert, dass der neue Labour-Verteidigungsminister kaum im Amt als erstes in die Ukraine geflogen ist. Wie kam das an in dem Land?
Das kam ausgezeichnet an und Premierminister Keir Starmer hat auch mit Präsident Zelensky telefoniert und ihm die klare Botschaft übermittelt, dass sich an der Unterstützung, an der klaren Haltung des Vereinigten Königreichs gegenüber der Ukraine und der Unterstützung der Ukraine nichts ändern würde. Und ich nehme wahr, dass es im Land eine große Hochachtung, einen großen Respekt dafür gibt, wie fließend dieser Regierungswechsel vonstatten gegangen ist, respektvoll von einem Tag auf den anderen. Deswegen mit Blick auf Großbritannien herrscht in der Ukraine weiter große Zufriedenheit, was die Unterstützung angeht.
Dann schauen wir noch kurz auf Frankreich. Da hat ja letztlich der russlandnahe Rassemblement National von Marine Le Pen zwar nicht gewonnen, diese Wahl, aber deutlich zugelegt. Jetzt gibt es ein zersplittertes Parlament ohne klare Mehrheit für einen Premierminister. Jetzt wird da viel gesprochen und verhandelt werden müssen. Blickt man mit viel Sorge nach Frankreich aus der Ukraine?
Da gibt es zwei Perspektiven drauf. Die einen reagieren mit Erleichterung darauf, dass Le Pen eben nicht so stark abgeschnitten hat, ihr Rassemblement National, wie ursprünglich von vielen befürchtet. Zum anderen blickt man aber auch mit Unsicherheit darauf, was die Zukunft bringt und was das linke Bündnis tatsächlich für Position hat, ob man weiter die Ukraine klar unterstützt oder ob da die Positionen auseinanderklaffen. Das heißt, da gibt es einen etwas gespaltenen Blick, aber ich würde sagen, dass die Erleichterung, dass die Rechten, die ja einen klaren Bezug zum Kreml haben und unterstützt werden, dass die nicht so gut abgeschnitten haben, wie befürchtet.
Zum Schluss muss ich noch eine Frage stellen, die auch Wahlen betreffen, aber die den Kreis sozusagen wieder etwas schließen zum NATO-Gipfel nach Washington, wo ja auch Joe Biden auftreten wird. Mit wie großer Sorge sieht man, dass der US-Präsident beim Fernsehduell mit Donald Trump so geschwächelt hat und dass eben dieser Donald Trump nächster US-Präsident werden könnte?
In der Ukraine blickt man, würde ich sagen, mit einem realistischen Blick darauf. Aus ukrainischer Sicht ist es insofern egal, wer US-Präsident wird, weil weiterhin die Unterstützung der USA zentral sein wird. Das heißt, das, was wir mitbekommen, ist, dass Selenskys Diplomatenteam daran arbeitet, nicht nur weiter den Kontakt zu Bidens Team aufrechtzuerhalten und Biden von weiterer Unterstützung zu überzeugen, sondern parallel dazu auch Gesprächskanäle zum Trump-Team sucht, um auch für diesen Fall vorbereitet zu sein. Denn es wäre aus ukrainischer Sicht fatal, nur auf einen Präsidenten zu setzen, erst recht angesichts der derzeitigen Performance, die Biden abliefert.
Vassili, ich danke dir sehr, dass du mehr als rechts rangefahren bist auf deiner Autofahrt Richtung Kiew und dir die Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank.
Dankeschön, Kai. Viele Grüße.
Zum Schluss verlieren wir anlässlich des 75. Geburtstags noch ein Wörtchen zur NATO selbst. Die befindet sich, das hatten wir eben schon angedeutet, eigentlich in einer paradoxen Lage. Zum einen ist die Allianz so kraftstrotzend wie nie zuvor. Sie ist größer geworden mit Schweden und Finnland. Immer mehr Staaten, auch Deutschland neuerdings, halten sich angesichts der russischen Bedrohung an die Vorgabe, 2% der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken. Niemand stellt mehr die Sinnfrage, wie das vor 2014 noch der Fall war. Zum anderen ist die NATO so bedroht wie nie an ihren Außengrenzen von Russland. Die Sinnfrage könnte sich dann doch eines Tages wieder aufdrängen, wenn die Ukraine nämlich diesen Krieg verlieren sollte. Und dann ist da noch die Bedrohung von innen, dass ein NATO-Ministerpräsident Ungarns Viktor Orbán dem russischen Präsidenten Putin in Moskau die Hand schüttelt. Das kann das Bündnis verkraften. Aber ob es nochmal einen US-Präsidenten Trump verkraften wird, der den Beistandsartikel 5 in Frage stellte, ist offen. Ich habe Trump selber beim NATO-Gipfel 2018 hautnah in Brüssel erlebt, wo er kurz davor war, die NATO auseinanderzunehmen. Wie geladen er schon anreiste, wurde beim Frühstück kurz vor Gipfelbeginn damals klar.
Well, I have to say, I think it's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia, where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia.
Ich finde es sehr traurig, sagt Trump, dass Deutschland einen Gasdeal mit Russland abschließt, womit er natürlich die Nord Stream 2 Pipeline meinte, und gleichzeitig die USA aber Deutschland vor Russland beschützen sollen, während Deutschland Milliarden an Russland zahlt. Wie wir im Nachhinein wissen, hatte Trump damit durchaus recht. Wie wir heute auch wissen, war er anschließend nach diesem Deutschland-Bashing hinter verschlossenen Türen drauf und dran, wegen mangelnder Verteidigungsausgaben vieler Mitgliedstaaten die ganze Allianz zu sprengen. Wie es gelang, ihn in der geheimen Sitzung wieder einzufangen, wobei übrigens der kommende Generalsekretär Mark Rutte der Niederländer eine entscheidende Rolle spielte, das hat die Financial Times eindrucksvoll recherchiert. Einen Link stellen wir dazu in die Shownotes. Jedenfalls hat Trump dann in Showmanier bei der Abschlusspressekonferenz, die ich auch live erlebt habe damals, sich als so eine Art Retter der NATO selbst gefeiert. Absurdes Theater war das damals. All das und die Frage, was eine erneute Trump-Präsidentschaft bedeuten würde, haben wir kürzlich in einem 11KM-Tagesschau-Podcast »Die NATO, der bedrohte Kraftprotz« vertieft. Auch dazu findet ihr einen Link in den Shownotes. Und das war's für diese Ausgabe. Die nächste gibt's am kommenden Freitag, dann ist Anna Engelke wieder dabei und auch wir hören uns dann wieder. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschiedet sich Kai Küstner. Und dann hätte ich noch diesen Tipp. Nächste Woche wird Angela Merkel 70 Jahre alt und seit heute ist in der ARD-Mediathek eine Fernseh-Doku-Serie über Deutschlands erste weibliche Regierungschefin abrufbar. Schaut gerne mal rein.
So. Die Mehrheit glaubte, da kommt jemand, der es nicht kann.
Eine mutig gewordene Frau, die was kann und was will.
Ich bin in der DDR aufgewachsen. Wir können auch mal die Klappe halten. Ich habe mir auch oft mein Teil gedacht.
Sie hat sich dieses affige, männlich Gockelnde gespart.
Und hat sich gedacht, die zerstören sich schon selbst. Und damit hatte sie recht. Die Königsmörderin.
Ob es diesen Bruch so hat geben müssen.
Sie hatte einfach auch die Faxen dicke.
Sie möchte Bundeskanzlerin werden.
Ich glaube nicht, dass ein Mann diese politische Klugheit gehabt hätte. eine der größten Schwächen, wenn es emotional wird.
Nur Wochen später, die große Freundin aller Flüchtlinge.
Eine Überzeugungstäterin im positiven Sinn.
Wir schaffen das.
Wir schaffen das.
Wir schaffen das. Das war eine große Beständigkeit.
Ich hatte nie das Gefühl, Angela Merkel zu kennen.
An Enigma, in many ways.
Sie kennen mich.